Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin.
Heute Abend mit Daniel Fiene
und Dennis Horn.
Ach, guck mal an, der Herr
Horn. Guck mal an, Grimme Online Award, Qualität trifft das Netz.
Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Qualität trifft Kommentarspalten, vielleicht.
Antisemitismus-Doku, Qualität durch Fakten, Fragezeichen.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Florian Harms. Er war mal Chef von Spiegel Online. Er ist heute Chef von t-online.de und will dieses Portal zum Leitmedium umbauen. Oha. Er hat vor ein paar Tagen den neuen Newsroom des Portals in Berlin vorgestellt und dabei mit Blick auf seinen Posten bei Spiegel Online vorher gesagt, Zitat: Wir spielen in einer anderen Liga. Spiegel Online ist ein bisschen kleiner als wir.
Die zweite Meinung
kommt von Dennis Horn.
Es ist aber auch so einfach, so groß zu werden, wenn man jahrelang davon lebt, dass Nutzer das eigene Portal als Startseite eingestellt haben oder dorthin geleitet werden, wenn die eigengegebene Website nicht existiert. Aber es ist schon ein lustiger Spruch, ne? Dann habe ich mir aber gedacht, kenne ich eigentlich einen so richtig bekannten Journalisten, der vorher mal bei t-online.de gearbeitet hat? Nein. Werden wir irgendwann mal Journalisten kennen, die bei t-online.de groß geworden sind? Das scheint jetzt zumindest der Plan zu sein. Florian Harms will ein neues digitales Leitmedium bauen, eine neue informationelle Heimat für die Bundesbevölkerung. Ich weiß ja nicht, ich habe schon so viele Formatsender erlebt, die kantiger werden wollten, so viele klickfixierte Websites, die relevanter werden wollten. Was ist dann am Ende für ein Portal wie t-online.de wichtiger, die Klicks oder wirklich die Qualität? Ich bin sehr gespannt. Nur ein Punkt jetzt schon, Investitionen in den Journalismus, die sind immer gut.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt viele Medienpreise in Deutschland, doch einer steht unumstritten für Qualität im Fernsehen, der Grimme-Preis. Und zwar schon seit 1964. Ich habe hier mal das Statut ausgegraben. Der Preis würdigt Produktionen, die die spezifischen Möglichkeiten des Mediums Fernsehen auf hervorragende Weise nutzen und nach Inhalt und Methode Vorbild für die Fernsehpraxis sein können.
Den gleichen Qualitätsanspruch hat auch der Grimme Online Award. Seit 2001 gibt's den. Doch wer bekommt einen dieser begehrten Preise denn in diesem Jahr? Das entscheidet sich morgen. Dann wird der Preis wieder in Köln vergeben.
Aufmerksamkeit haben aber alle 29 Nominierten verdient. Deswegen reden wir über die diesjährige Auswahl. Jetzt mit Frauke Gerlach. Sie ist die Direktorin des Grimme-Instituts und jetzt live zu Gast bei uns. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir sollten erstmal kurz unsere Befangenheit, Daniel, glaube ich, aufklären. Also arbeiten wir die Liste ab. Diese Sendung war hier schon mal vor Jahren nominiert für den Grimme Online Award, Was mit Medien. Du hast in diesem Jahr in der Jury gesessen Für diesen Preis und ich bin morgen Teil eines Teams, das für den ClickSafe-Preis nominiert ist. der aber nicht von der Jury bestimmt worden ist, zu der du gehörst.
Ich kann dir also nichts dazu sagen, Dennis.
So, also man muss fast sagen, Sie können Frau Gerlach von uns dreien morgen am entspanntesten auf die Preisverleihung nehmen, oder?
Das stimmt.
Wer wird gewinnen?
Das darf ich nicht sagen.
Ach so. Okay.
Und ich werde mich auch nicht verquatschen.
Gut, dann mache ich keine Versuche mehr.
Ich habe es auch vergessen. Also ich habe mir die Liste nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung angeschaut und ich kann es echt nicht mehr sagen, wer da gewonnen hat.
Natürlich.
So ist das mit der Aufmerksamkeitsspanne in der Internetwelt.
Was ist Ihnen denn in diesem Jahr bei den Nominierten aufgefallen?
Also was sehr stark zum Ausdruck kommt, ist die neue Technik mit 360 Grad. Also wir hatten das in den Vorjahren schon so ein bisschen, aber dieses Jahr es ist wirklich voll durchgedrungen, würde ich mal sagen. 360 Grad und VR, virtuelle Realität. Und das sind wieder Komponenten, die eben die Spezifika des Netzes vollumfänglich und gut nutzen, weil man kann sich schwer vorstellen, dass man so einen Fernseher nimmt und über sich hält und 360 Grad dreht, sondern es ist tatsächlich für, ja, Herr Fiene, Sie doch, sondern eben für, ja, vor allen Dingen also mobile Geräte. Und das ist ganz, ganz fantastisch. Und das ist eher das, also bei den Nominierten, was sehr stark auffällt.
Ich finde das auch ganz interessant. Also bei der Juryarbeit bin ich da teilweise auch fast gescheitert an dieser Technik erstmal. Also es war eine riesige Herausforderung, sie erstmal mit den Brillen auseinanderzusetzen, dass es dann auch richtig läuft, dass das zusammengestöpselt ist. Und ich habe das ehrlich gesagt erst so ein bisschen als Spielerei abgetan. Und als ich mir dann aber die nominierten Projekte angeschaut habe, war ich total beeindruckt und habe dann so gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob das auch so eine Eintagsfliege ist, wie man das ja bei verschiedenen Formaten hat. Also was glauben Sie, welches Potenzial hat 360 Grad?
Also wir sehen ja in diesem Jahr schon, dass sehr stark das Dokumentarfilmerische eindringt dahin, also in die 360-Grad-Perspektive. Also wir haben 360-Grad Kölner Dom sehr, sehr aufwendig hergestellt, also mit allen Möglichkeiten, die wir uns vorstellen können, wo zum Teil auch die Technik, die wir vielleicht normalerweise haben, also mit den einfacheren VR-Brillen. Ich habe das wirklich an der Hochschule mir angesehen mit sehr guten und hochwertigen Geräten. Da kommt es voll zum Tragen. In aller Verästelung sicherlich noch nicht alltagstauglich, zeigt aber die Dimension. Und es ist wirklich interessant, also das vermuten wir, so schätzen wir es einmal im Grimme-Institut, dass es für den Dokumentarbereich eine sehr große Rolle spielen könnte oder mit eine Rolle spielt, für Reportagen, aber auch für journalistische Formate, weil im Grunde ist es so, dass sich der Nutzer aus der Perspektive der Kamera befreit. Also durch diese, wenn Sie mal so eine 360-Grad-Kamera in der Hand hatten, dann sehen Sie das ja auch. Also Sie sehen wirklich alles rundherum und Sie können als Zuschauer, als Nutzer sich die Perspektive holen und ranholen, die Sie haben möchte. Das heißt, ich befreie mich aus der Wirklichkeitskonstruktion eines Kameramannes, einer Kamerafrau.
Mir ist aufgefallen, gleichzeitig weniger dieser Scroll-Formate, die Jahre davor so bestimmt haben. Das fing ja an mit Snowfall, ja, der New York Times, und dann kam so eine ganze Welle in Gang, immer neuer Projekte, die wir da gesehen haben. Hat sich das so ein bisschen überlebt aus Ihrer Sicht, oder?
Also es ist nicht mehr sozusagen das Innovative, wonach dann die Nominierungskommissionen und Jurys auch suchen, aber es ist Snowfall ist unglaublich alltagstauglich geworden. Es ist sehr anwenderfreundlich, also man kann sehr leicht und sehr gut und auch kreativ Inhalte verarbeiten im Netz, und insofern ist es eine Alltagsnutzung geworden, die wirklich sehr, sehr schön ist, zu Recht ausgezeichnet wurde. Aber wir gucken eben beim Grimme-Preis, das heißt wir, also ich nicht, sondern die Juroren, schauen eben nach dem, was ist neu, also was hat neues kreatives Potenzial, und bei 360 Grad, ist an neuer Technik da, das ist auch wichtig, oder aber wie bei Newsletter, also kann auch ein Erfolg werden und da sein und auch nominiert werden, weil es einfach passt und weil es so gut und aktuell ist. Und ich meine, man muss bedenken, der Grimme Online Award ist jetzt ja kein Technikpreis, sondern er ist eben ein publizistischer Preis. Also er ist eben kein Fernsehpreis wie der Grimme-Preis und er ist auch kein Radiopreis, obwohl Podcast war auch jedenfalls bei den Einreichungen spielte es eine große Rolle. Und eigentlich haben wir erwartet, dass wir auch mehr Podcasts zu hören bekommen beim Online Award. Auch das hat den Zugang zum Preis. Aber allem zusammen und gemein hat es eben, dass es ein publizistischer Preis geht, dass es um Journalismus geht. Uns geht es auch um die Orientierung im Netz.
Und das finde ich auch gerade in diesem Jahr sehr spannend, wenn wir uns mal so das Spannungsfeld anschauen, in dem sich der Wettbewerb bewegt. Wir haben ja viel über Fake News gesprochen, auch in der gesellschaftlichen Debatte, über manipulierende Social Bots, Hate Speech, rauf und runter, alles schlimme Sachen. Man hat das Gefühl, das Netz wird sehr negativ besprochen. War das Online-Umfeld in diesem Jahr negativer als sonst?
Ja, also nicht nur im Kontext des Grimme Online Awards, diese Euphorie der Anfangs- und mittleren Phasen des Netzes, die ist sicherlich etwas abgeklungen, und wir sind jetzt auf dem Boden, auch mal vielleicht auch auf dem ganz tiefen Boden, auch von gesellschaftlichen Realitäten angekommen, die sich im Netz sammeln. Das sind ja Menschen und Dinge, die es vorher nicht gab, sondern sie werden laut und sichtbar durch das Netz. Das hat sicherlich was Gutes, aber wir haben eben als Menschen, die wir in ein gesellschaftliches Zusammenleben wollen, wie wir es auch im Alltag haben, das heißt, wenn ich auf die Straße gehe, möchte ich nicht gerne bespuckt werden, beschimpft, bepöbelt, angemacht, sondern ich möchte einen zivilen Umgang haben, möchte, dass mein Raum geschützt wird. Und das merken wir eben im Raum. Also was ist uns ist ja kaum etwas näher als dieses Netz, wo wir unterwegs sind. Und da müssen wir einfach feststellen, es ist nicht mehr so schön wie am Anfang.
War es in diesem Umfeld besonders leicht oder besonders schwer, für den Grimme Online Award Qualität im Netz zu finden?
Das ist wieder eine schöne Nachricht. Also es war genauso, also wir hatten wieder 1300 Einreichungen. Also das bedeutet eben, es gibt eben auch viel Gutes. Also das ist, wir sprechen ja immer über das Schlechte, aber wir sind eben professionelle Gutfinder. Das heißt, bei uns sammelt sich das Gute, und deswegen gab es genug Qualität zu bewerten, und also das kann Daniel Fiene sicherlich auch aus seiner Juryarbeit berichten, sodass es eher schwer war, aus dem wirklich sehr Guten noch das Allerbeste rauszusuchen.
Ich ändere gerade meine Twitter-Biografie in professioneller Gut.
Das ist toll, oder?
Das finde ich sehr gut.
Finde ich als Begriff professionell gut.
Ich muss mich jetzt outen, ich habe es geklaut von unserem Pressesprecher Lars Kresse.
Gut.
So viel Ehrlichkeit muss sein. Der Urheber muss genannt werden.
Wenn Daniel die 140 Zeichen vervollständigt, man hat ab und zu mal gelesen, dieses Jahr sind kaum so kleine Angebote nominiert. Haben die keine Schnitte mehr mittlerweile?
Doch, also das danach suchen wir immer beim Grimme-Preis. Haben wir auch dabei. Also es sind auch kleine, also die kleineren Angebote mit dabei, aber wir müssen sagen, dass tatsächlich die professionellen oder die großen Medienhäuser sehr viel reingesteckt haben in die Arbeit ins Netz. Ich glaube, auch da ist voll die auch das Bewusstsein angekommen. Wir müssen unsere Kreativität auch dort bündeln. Wir müssen Vorreiter sein in der Nutzung innovativer Technologien. Ich glaube, das sehen wir eben auch.
Da frage ich mich, können Sie sich denn vorstellen, dass irgendwann auch mal Facebook, Netflix, Google oder Amazon nominiert werden oder sogar gewinnen? Hatten wir ja bisher eigentlich noch gar nicht, ne? Sondern eher so aus dem deutschen Bereich. Aber sind ja auch natürlich hier große Player.
Die jetzt auch immer mehr mit Inhalten auch machen, mhm. Also Serien und so.
Ja, aber es geht eben um deutsche also Publizistik. Also das haben die Preise gemein. Also wir haben den deutschsprachigen Raum. Also das heißt, wir haben auch Schweizer Angebote und österreichische Angebote, aber es müsste aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Insofern scheidet aus meiner Sicht Facebook als Plattform, auch wenn sie sich wandeln, aus, außer vielleicht tatsächlich sie, auch so ein Unternehmen kann sich ja wandeln und Transformationsprozesse unterlaufen. Sie gründen hier ein Tochterhaus, was sehr gut in unsere europäische Kultur passt. Vielleicht soll ich das mal so zart andeuten. Mag sein. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Aber eigentlich ist es so, dass wir eben deutschsprachige Angebote auszeichnen und keine Technikplattform oder keine Plattform oder Kommunikationsplattform an sich.
Wenn Sie sich was wünschen können, eine Anregung vielleicht an alle, die was mit Medien machen oder auch Medienangebote gestalten, wo gibt es denn aus Ihrer Sicht Nachbesserungsbedarf? Wo würden Sie sich mehr Qualität im Netz wünschen?
Also Genauigkeit. Also ich glaube, was wir brauchen und was unsere entschleunigte analoge Welt uns gestattet hat und was das Netz durch die Geschwindigkeit im Grunde so komprimiert, ist Genauigkeit. Und das hat zwei Komponenten, einmal in der Sprache, also versuchen sprachlich sehr genau zu sein. Und der zweite Moment ist dann, also wenn ich ein publizistisches Angebot habe, eben auch die Recherche. Also diese also das Handwerk, das journalistische Handwerk, das gilt eben sehr stark fürs Internet. Beim zivilen Umgang miteinander wünschte ich mir eben einen zivilen Umgang.
Wie können wir den Grimme Online Award morgen verfolgen?
Im Livestream auf unserer Grimme-Seite können Sie ihn verfolgen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das aktuelle Medienmagazin.
Wir reden über die Medienthemen der Woche, wie immer an dieser Stelle, donnerstags abends. Und zwar heute mit unserem Gast Frauke Gerlach. Sie ist die Direktorin des Grimme-Instituts. Und wir beginnen mit einem Thema, das uns ja jetzt irgendwie schon in der dritten Woche intensiver begleitet. Es geht um die umstrittene Antisemitismus-Doku Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa.
Mittlerweile gab es die Dokumentation dann nicht nur bei Bild online zu sehen, sondern auch im Fernsehen. Die Macher kritisieren, wie dort mit ihrer Doku umgegangen wurde. Der WDR hat zum Beispiel einen Faktencheck angelegt und auch an dem gibt es Kritik, daran gäbe es wieder Fehler. Was denken Sie über die Kritik der Doku-Produzenten an der Ausstrahlung, wie sie jetzt im Fernsehen vorgenommen wurde und der Diskussionsrunde und dem Ganzen drumherum?
Ja, also Erstmal ist es, kann ja jeder zu Recht einen Diskurs führen über das, was man produziert hat. Und ich kann jeden Autor, jede Autorin verstehen, dass man an seinem Stoff hängt, für den Stoff kämpft, möchte, dass er ausgestrahlt wird. Und gerade noch bei so einem sehr, wirklich sehr hochsensiblen Thema, wo wir eben auch sehr sorgsam mit umgehen müssen. Und insofern kann ich sehr verstehen, dass auch die Wellen dort auch hochschlagen, wenn man zuerst sagt, man wird nicht gesendet. Aus bestimmten formalen Gründen und dann es noch weitere Prüfungen gibt bei dem nächsten Sender. Das war ja auf Arte wurde es ja dann nicht ausgestrahlt und dann die Frage, wird es denn im WDR ausgestrahlt? Und in dieser ganzen Debatte, die ja doch dann auch einige Zeit in Anspruch genommen hat, ja, hat dann Bild.de ausgestrahlt sozusagen oder veröffentlicht.
Wie blicken Sie jetzt auf die Debatte?
Also mit dem Thema umzugehen fällt uns immer noch sehr schwer. Also das merken wir, sind alle angefasst. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Also jeder hat ja seinen Blick eben auch auf dieses Thema und seinen eigenen. Also jetzt wollen wir ganz abgesehen von Grimme-Preis und Kriterien auch sprechen. War es für mich auch so, dass ich sehr ratlos zurückgeblieben bin, weil ich eine Dokumentation erwartet habe, wo es tatsächlich um den Antisemitismus in Europa geht, weil ich finde, das ist wirklich ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen sollten. Das fand nur im letzten Drittel statt, als über Paris berichtet wurde. Aber man kann natürlich in so einem Film auch nicht nur über Frankreich berichten, sondern natürlich will ich auch wissen, was in Deutschland los ist. Also insofern ließ mich dieser Film sehr ratlos zurück, weil es dann um den Israel-Palästina-Konflikt ging oder geht in dem Film, der auch sehr wichtig ist und sicherlich auch 1,5 Stunden bedarf, um die Dinge zu beleuchten.
Das heißt, wenn dann von Senderseite zu hören ist, im Thema ein bisschen verfehlt, für Sie absolut nachvollziehbar.
Also ich als Zuschauerin habe auch was anderes erwartet, auch ja, als ich den Titel gesehen habe. Und insofern kann ich das nachvollziehen, ja.
Welchen Umgang empfehlen Sie mit der Diskussion über die Ausstrahlung und ja und das Handwerkliche an dieser Dokumentation?
Also versuchen es zu versachlichen, auch die formale Kritik vielleicht auch von der inhaltlichen Kritik auch zu trennen. Also das haben wir versucht. Es ist schwer bei dem Thema, muss ich sagen. Also das kann man auch nicht in jeder Hinsicht durchhalten und man muss auch das Thema immer wieder zur Rate ziehen und den Blick drauf werfen. Also deswegen haben wir relativ kurzfristig eine Veranstaltung, wir haben ein Veranstaltungsformat, Grimme trifft die Branche, durchgeführt zu dem Thema, wo wir eben Senderverantwortliche eingeladen haben, aber ich habe auch den Autor eingeladen zu dieser Sendung. Der konnte aus terminlichen Gründen nicht, aber was vor allen Dingen für mich auch wichtig war, waren zwei Juroren, also unseren erfahrenen Juroren Fritz Wolf, der schon lange Juryvorsitzender ist in der Information und Kultur beim Grimme-Preis, und René Martens, der eine differenzierte und andere Meinung zu dieser Produktion, zu dieser Dokumentation hatte, der war auf dem Podium und ja.
Welche Erkenntnis haben Sie aus der Diskussion mitgenommen?
Bitte?
Welche Erkenntnis haben Sie aus der Diskussion mitgenommen?
Dass man, wie man es jetzt auch macht, es so verfahren ist, dass es nicht gut wird.
Kommen wir zum nächsten großen Thema. In dieser Woche, das große Löschen beginnt, ist heute Nachmittag zu lesen gewesen auf süddeutsche.de. Es geht um das Prestigeprojekt von Bundesjustizminister Heiko Maas, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Morgen soll es beschlossen werden.
Kurz mal zur Einordnung, was eigentlich hinter diesem Gesetzesentwurf steckt. Es geht gegen Hetze, gegen gefälschte Meldungen in sozialen Netzwerken. Und der Entwurf sieht auch eine Änderung des Telemediengesetzes vor, das nicht nur soziale Netzwerke betrifft. Glauben Sie, dass diese Idee oder dieser Entwurf die Lösung gegen Hetze und Fake News im Netz ist?
Die Lösung ist es sicherlich nicht. Mein erster Impuls zu dem Gesetz war, dass ich froh war, dass ich gesagt habe, jetzt machen wir auch mal was, weil die Auswüchse, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, mich auch dazu gebracht haben, wo ich dachte, so jetzt muss mal was passieren, auch regulatorisch etwas passieren. Aber man muss sich dann eben doch etwas genauer mit dem Gesetz befassen. Und dann komme ich einfach bei der Einordnung und bei der Bewertung durchaus zu einem anderen Thema auch. Vielleicht hätten wir mehr Zeit gebraucht. Aber vor allen Dingen ist es einfach sehr, sehr komplex. Und was außen vor bleibt, ist das, was sozusagen die Dimension der Nutzerinnen und Nutzer dieser Netzwerke betrifft. Und das finde ich ist schon eine wichtige Komponente, weil es ist schon ein sehr spezifischer Kommunikationsraum, um den es hier geht. Also wir haben als Nutzerinnen und Nutzer schließen wir einen Vertrag beispielsweise. Also Facebook ist ja die Plattform, die am stärksten im Visier ist. Und da sagen wir als erstes, wir kommunizieren zivil. Das heißt, wir achten die Rechte der anderen Nutzerinnen und Nutzer. Wir beleidigen sie nicht. Wir machen keine Volksverhetzung. Wir bedrohen keine andere. Das sind die Vereinbarungen, die wir treffen. Facebook sagt auf der anderen Seite, wenn es dazu kommt, dass ihr es doch macht, können wir euch löschen. So, das ist erstmal die Ausgangssituation, wo man denkt, na gut, dann ist doch alles in Ordnung. Die sorgen dafür, dass ich im Raum geschützt bin und ich verhalte mich anständig. Dann haben wir jetzt den Staat, der kommt dazu und sagt, weil er feststellt, die halten sich nicht dran und es und die Ermittlungsbehörden eben auch überfordert sind, diese ganzen Fälle auch aufzunehmen, eben von Bedrohungen bis vielleicht Volksverhetzung, das steht sehr weit oben. Aber das, was sozusagen dir und mir im Netz passiert, da stehen wir eben alleine mit. Da ist der Staat eingesprungen, was ich verstehen kann. Aber da muss man sich das Gesetz nochmal ganz genau angucken, ob das so in Ordnung ist.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war auch ein bisschen Aktionismus jetzt mit dabei. Nochmal schnell, kurz vor dem Ende von der Legislaturperiode.
Ja, das kann man dann immer noch annehmen. Das mag so sein. Das ist jetzt eng vom Ende der Legislaturperiode. So ein Gesetzgebungsverfahren dauert aber auch immer seine Zeit. Und auch so einem Justizministerium muss man zugestehen, dass man erstmal lange dran arbeitet. Und das Ding ist wirklich kompliziert, weil es eben in Kommunikationsfreiheiten einerseits eingreift. Dann geht es um eine Verwaltungsstruktur, die rechtmäßig sein muss. Und da könnten wir juristische Kritik dran üben, die wird ja auch debattiert. Also sie sagen eben, es wird in Grundrechte eingegriffen, die Meinungsfreiheit, das haben sich ja viele, auch Reporter ohne Grenzen. Es ist ja nicht nur so, dass zivile Kommunikation im Netz stattfindet, sondern eben auch Journalistinnen und Journalisten dort journalistische Inhalte einstellen.
Die Ziele, die sich dieses Gesetz ja vornimmt, also Hate Speech, Desinformation, das sind ja Dinge, um die es bei Ihnen im Grimme-Institut auch immer mal wieder geht. Das sind Themen, die Sie beschäftigen. Was sind denn Ihre Ansätze und Gedanken, wenn es um ein soziales Netzwerk wie Facebook geht, was Ansätze angeht, dagegen vorzugehen? Regulierung oder, also wo denken Sie darüber nach?
Ja, also Regulierung ist, würde ich mal sagen, also ist wichtig und Ultima Ratio, das heißt der letzte Schritt, wenn man sich nicht an das hält, was man vereinbart, da muss der Staat eintreten.
Ist das deswegen, aus Ihrer Sicht erfüllt?
Das ist also wahrscheinlich sogar etwas übererfüllt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich bin auch jetzt keine Gegnerin, dass man so ein Gesetz nicht machen soll, im Gegenteil. Also ich glaube, dass so ein Gesetz durchaus notwendig ist, aber es muss eins sein, dass die Aspekte, die wir dort haben, eben Kommunikationsfreiheit, ein ziviler Kommunikationsfreiraum, die journalistischen Notwendigkeiten und Grundrechte, dass die gewahrt werden. Also wir müssen den Raum ja so ausgestalten, dass wir im Grunde wollen, dass die Grundrechte optimal zur Geltung kommen und die Beschneidung so minimal, wie es irgend geht. Und diese Ausgewogenheit ist, glaube ich, intendiert. Also ich unterstelle dem Justizminister genau das, dass er das auch will. Also der ist jetzt sicherlich nicht einer, der jetzt eine Zensur im Netz will. Also ganz und gar nicht. Aber das ist ja das Stichwort Overblogging, dass wir eben befürchten, dass viel mehr gelöscht wird, als notwendig ist. Und das ist sozusagen das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Anbieter selber die Inhalte beurteilen sollen. Also sowas kennen wir eben auch nicht. Also es wird eine Maßnahme getroffen und also jetzt für Streitfälle soll jetzt ja eine Stelle eingerichtet werden. Das ist gut, das ist nachgebessert worden im Gesetz im Hinblick auf die Kritik, die sogenannte regulierte Selbstregulierung, die wir auch im Jugendmedienschutz kennen. Also das heißt, man verpflichtet sich als Medienunternehmen, als Plattformbetreiber erstmal selber für Ordnung zu sorgen, so will ich es mal leicht sagen. Wenn ich das nicht mache, dann kommt die Regulierung. Das ist eigentlich richtig. Aber das soll bei strittigen Fällen so sein. Sozusagen der ganze andere, also das, was leichter ist. Ja, was ist leichter? Ne, das ist schon die Frage. Soll das Unternehmen dann selber machen? Aber es ist eben sehr kompliziert. Und zum anderen ist es auch noch so, dass ich, also oder ist meine Haltung, dass eben auch die Nutzerinnen und Nutzer ihre Haltung dazu entwickeln sollen. Das ist ihr Netz, das ist ihr Kommunikationsraum. Sie verkaufen ihre ihre Daten an Facebook. Also insofern dürfen sie auch ein bisschen mitreden.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das verständliche Medienmagazin?
Wir funken mit Deutschlandfunk Nova ja bundesweit, wollen jetzt aber auch mal mit unserem heutigen Gast auf die Medienpolitik in Nordrhein-Westfalen schauen. Frauke Gerlach ist die Direktorin des Grimme-Instituts. Und weiter bei uns, das Institut liegt in Marl, in der Nähe von Recklinghausen, somit mitten in NRW.
Armin Laschet ist in dieser Woche zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Seit heute kennen wir auch seine neue Landesregierung. Und da ist natürlich auch spannend, wer ist denn für Medien zuständig? Wer macht denn da was mit Medien zukünftig? Und das ist ein Name, der vermutlich von vielen nicht so sehr ganz vorne gesehen wurde oder zumindest auch über einige überrascht hat. Stefan Holthoff-Pförtner. Er kommt aus dem Verlegerbereich, ja, hat Funke, war Miteigentümer von Funke oder ist mit Funke-Eigentümer und hatte einen interessanten Job erst vor kurzem übernommen. Und da gab es auch ein bisschen Unstimmigkeiten innerhalb des Verbandes. Er ist noch nicht mal ein Jahr Präsident des Zeitschriftenverlegerverbandes VTZ gewesen. Beim VDZ hat er jetzt sein Amt niedergelegt, um in die Politik zu gehen. Und er wird da jetzt in der neuen Landesregierung Minister für Europa und Medien. Und wie war das für Sie, Frau Gerlach? War das eine Überraschung?
Es ist eine überraschende Personalie. Ich meine, man guckt ja immer drauf, wenn ein neues Kabinett kommt, wer dann was macht. Und wenn man so ein kleines, feines Kulturinstitut, Kultur- und Medieninstitut ist wie Grimme, ist natürlich für uns auch spannend, wer wird die Medien perspektivisch verantworten in der nächsten Wahlperiode. Weil das Land ist bei uns auch Gesellschafter, einer der Gesellschafter. Deswegen spielt es für uns eben auch eine Rolle. Zwar ist das Land Minderheitsgesellschafter mit 10%, aber das Land fördert eben das Grimme-Institut auch. Und insofern habe ich da mit Spannung drauf geschaut und schaue eben auch nach wie vor mit Spannung auf diese Personalie oder auf den neuen Verantwortlichen für den Bereich.
Egal, wie Sie jetzt politisch stehen oder auch wie einzelne Medienhäuser zum Beispiel politisch stehen oder einzuordnen sind, so ein Regierungswechsel heißt ja auch für die Medienszene erstmal umgewöhnen, oder? Wie läuft sowas ab?
Man wartet ab. Also man schaut, was und das ist eben auch, es gibt ja diese berühmten 100 Tage, die jede Regierung, die jeder Verantwortliche hat. Und diese 100 Tage sind eben besonders spannend, weil man darauf wartet, dass die Verantwortlichen ihr Programm darlegen, es ausgestalten. Ich meine, wir haben ja den Koalitionsvertrag, da stehen ja so ein Koalitionsvertrag, da muss man auch mal versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Da sind natürlich auch Kompromisse enthalten zwischen den Koalitionspartnern. Da freut man sich, wenn die Institution, die man leitet, drinsteht. Also das Grimme-Institut steht im Medienkapitel. Aber was es jetzt wirklich konkret bedeutet, das hängt dann doch sehr stark von der Ausgestaltung ab und am Ende hängt auch vieles von Menschen ab.
Was würde denn jetzt wenn wir mal gucken, der Medienpolitik in NRW gut tun? Haben Sie da Erwartungen?
Ja, also wie ja bei aller Politik es so ist, dass das Demokratie ist ja eben was sehr Faszinierendes, insofern auch, dass wir es mit neuen Akteuren zu tun haben und dann schaut man eben auch, welche neuen Ansätze eben dann auch kommen. Was will man da neu machen? Und das Spannende, was ich jetzt also aus einer Gesamtausrichtung finde, ist eben nochmal, also das Thema Digitalisierung und digitale Gesellschaft in den Fokus zu nehmen. Und das zieht sich ja eben durch, also vom wirtschaftlichen bis zum wissenschaftlichen Bereich und in den Medienbereich auch daran. Und im Grunde geht es ja darum, diese Entwicklung weiter positiv zu begleiten, also in all diesen Bereichen, die ich gerade genannt hat, sowohl wissenschaftlich, das interessiert uns als Grimme-Institut eben auch. Wir haben Ende 2014 das Grimme-Forschungskolleg zusammen mit der Universität zu Köln gegründet. Also da würde ich mir wünschen, dass es da auch wirklich dann auch so weitergehen kann mit der Unterstützung. Aber eben auch natürlich in der Medienkommission, also die Regulierung der Medien ist Ländersache, also das Rundfunk ist Ländersache. Und da gibt es natürlich auch zu erwarten, wie positioniert sich dann das Land? Aber da gucke ich mit den gleichen fragenden Augen wie Sie auf das und also bin gespannt auf die ersten 100 Tage.
Sie haben gerade schon angesprochen, was das Grimme-Institut sonst noch macht, außer der Preise, die ja immer so öffentlichkeitswirksam sind. Sie übernehmen auch Forschung und Bildungsaufgaben, an denen Sie arbeiten. Was sind denn so gerade die größten Themen im Institut, an denen Sie werkeln.
Also wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Hate Speech befasst. Wir haben dazu auch eine Publikation veröffentlicht. Die kann man ganz simpel und einfach, gehen Sie auf unsere Startseite vom Grimme-Institut und da kann man sich die runterladen. Da kann man die ganzen, ja, ganz unterschiedliche Perspektiven von der Medienpsychologie bis hin zu Praktikern und die Erfahrung bis hin zu Empfehlungen, wie man mit Hate Speech als Betroffene oder Betroffener umgehen kann. Das ist ein großes Thema. In der Medienbildung haben wir neue Themen entwickelt. Wir sind im Bereich Games jetzt seit anderthalb Jahren auch mit der Unterstützung des Grimme Forschungskollegs unterwegs, weil wir eben schauen wollen, wie wir Spiele positiv, und zwar die Spiele, die Kinder und Jugendliche auch spielen, also nicht die sogenannten Serious Games, wie wir die einbinden können in Medienbildung. Was mir sehr am Herzen liegt, auch wo wir aber noch Finanzierer und Unterstützer finden, suchen für einen Piloten für die frühkindliche Medienbildung, weil die Kleinsten gehen eben einfach schon mit Smartphones und Tablets um. Also weil es eben so intuitiv ist, jedes wirklich Kleinkind, so ab 2, können eben diese Wischtechnik und gehen häufig schon mit einer solchen Erfahrung in die Kitas. Aber wir haben keine entsprechende Medienbildung für den Bereich. Wir brauchen, die haben da ein ziemlich gutes Konzept, wie ich finde, entwickelt. Diesen Piloten wollen wir gerne entwickeln. Wir brauchen dazu Förderer.
Und ich habe noch was entdeckt, fand ich spannend, gerade hier für unsere Sendung. Sie bilden auch Medienjournalisten aus beziehungsweise fort. Also wenn es für uns mal nicht mehr so gut läuft, dann kommen wir dann zu Ihnen. Ich glaube, übernächste Woche ist wieder so ein Seminar. Ne? Ja. Was machen Sie da?
Für Medienjournalisten, also diejenigen, die sich auf Medienjournalismus, wie Sie beide auch, fokussieren und spezialisieren wollen, da bieten wir ein einwöchiges Seminar an. Das hat schon lange Tradition. Ich möchte das auch im nächsten Jahr noch erweitern auf zweimal Möglichkeiten, sich darauf zu bewerben. Also man kann sich darauf bewerben. Also die jetzt zuhören und sich dafür interessieren, können sich jetzt für dieses nicht mehr bewerben, weil es leider schon zu. Aber fürs nächste, das schreiben wir auch auf der Seite des Grimme-Instituts aus. Und da können Sie dann eben mit profilierten Medienkritikern wie Hans Hoff von der Süddeutschen Zeitung, aber eben auch mit Radiomachern sprechen. Dort werden eben auch Vorträge gehalten, aber eben auch ganz praktisch. Man lernt eben auch eine Medienkritik zu schreiben und eben wirklich auch das Handwerkszeug für einen Medienjournalisten. Also das ist für all diejenigen, die sich interessieren, sehr zu empfehlen. Und wir brauchen das auch. Wir brauchen Medienjournalisten, wir brauchen die Medienkritik.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Wenn wir schon Frauke Gerlach bei uns haben, dann wollen wir die Direktorin des Grimme-Instituts auch fragen, wie man eigentlich einen der begehrten Preise gewinnt.
Tja, da meinen wir in der Sendung nicht unbedingt den Bert Donnep-Preis für Medienjournalisten. Da sind ja auch die Freunde oder beziehungsweise die Kollegen vom Verein Freunde des Adolf-Grimme-Preises beteiligt, sondern konkret geht es jetzt eher um den TV-Grimme-Preis, um den Grimme-Online-Award, aber auch um den Deutschen Radiopreis, denn die Juryarbeit wird auch vom Grimme-Institut organisiert mit.
Aber erstmal schauen wir auf die Zukunft, denn diese Medien verändern sich ja rasend schnell, sie verschmelzen immer mehr. Werden die Preise in 5 Jahren noch so aussehen wie heute?
Wir sind da sehr konservativ, muss man sagen, sehr langsam. Wir gehen sehr, sehr sorgfältig, vor allen Dingen auch natürlich mit unserem Traditionspreis um, der jetzt schon 53 Jahre alt ist, also der Grimme-Preis. Und vieles hat sich da bewährt. Also wir haben eine große Reform vor 2 Jahren gemacht. Also die war wirklich, wir haben es erweitert auf eine Kinder-Jugend-Kategorie, eine 4. Kategorie, die gab es vorher nicht. Also damit wir auch den Anschluss an die Fernsehgeneration bekommen, an die nächste. Also ein Preis lebt auch davon, dass er akzeptiert wird von denjenigen, die Fernsehen zuschauen und als Orientierung auch akzeptiert wird. Aber weil auch aus meiner festen Überzeugung eben das Kinderfernsehen wichtig ist und wir auch da eine Orientierung über Qualität brauchen. Und wir haben, was ein wichtiger Aspekt eben ist, etwas eingeführt, dass eine Produktion nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt werden muss, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Also auch Produktionen, die nur im Netz erscheinen, können jetzt bei Grimme aufschlagen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so einfach, aber das ist sehr zukunftsweisend für den Preis. Die Regularien, also wenn Sie jetzt gucken, die Juryarbeit, die war schon, ich meine, das war alles, es gab sehr viel weniger Einreichungen als heute, aber die war schon wie damals. Eine Nominierungskommission schaut Fernsehen zusammen an einem Ort, nämlich in Mahl. Die Jury sitzt auch in Mahl zusammen und schaut zusammen Fernsehen. Und Qualität kann man nicht behaupten. Qualität entsteht durch Beschreiben. Einmal das Handwerk, das ist Standard. Wir sprachen ja eben schon mal davon, das ist das Minimum. Aber das Herausfinden eines Preisträgers bedarf viel mehr. Und da ist die Beschreibung wichtig. Und die befindet sich immer in einem Kontext, in einem gesellschaftlichen Kontext. Also es hängt eben auch stark mit den Menschen zusammen, die dort zusammensitzen, natürlich, und bewerten. Das sind bei uns Expertengremien, Medienjournalisten, Medienkritiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich habe jetzt auch noch die nächste, also wir nehmen jetzt auch Studierende aus den einschlägigen Fächern mit hinein, damit wir eben auch eine andere Altersstruktur in den Gruppen finden. All das sind Dinge, die eben den Diskurs mit dem Diskurs einflechten. Und wo wir nicht dran gehen, ist die DNA des Preises. Das heißt, die Unabhängigkeit der Verpflichtung zur Qualität, dass wir kein Branchenpreis sind, dass es eben nicht nach Quote geht, sondern wir wollen vorbildliches Fernsehen auszeichnen und sind dem Bildungsauftrag unseres Preisgründers, das ist der Deutsche Volkshochschulverband, verpflichtet. Und das ist im Grunde die Idee gewesen, auch warum der Gründungsdirektor Bert Donnepp diesen Preis ins Leben gerufen hat.
Ich finde das spannend, wenn Sie sagen, da werden Studierende reingenommen, um so ein bisschen auch so eine andere Zusammensetzung zu bekommen. Verändert das die Dinge, die man sich dort anguckt? Also geraten andere Dinge so für die Nominierung in den Mittelpunkt dadurch?
Es ist, also wir haben jetzt noch nicht so einen ganz langen Überblick über diese die Jüngeren, also wir haben jetzt auch nicht 50-50, sondern wir wollen Mann, Frau, jung, alt, also so möglichst auch eine Mischung, eben auch von der Haltung, nicht, also auch konservative Haltung, progressive Haltung, das ist alles nicht so ganz einfach. Bei der Frage eigentlich nein, das ist ein bisschen das Verrückte. Also das war jetzt so die Zeit, die ich meine, die kann ich jetzt noch nicht so lange beobachten, weil ich erst 3 Jahre im Institut bin. Was wir eben einfach feststellen, die wir zu uns einladen, diskutieren auf einem sehr hohen Niveau, auf gleicher Augenhöhe mit den anderen Juroren. Sie haben aber auch eine große Akzeptanz, man nimmt sie sehr gerne rein. Und das, was die Qualitätsdimension, die dort diskutiert wird, das trifft sich dann im Diskurs. Also das ist erstaunlich. Ich kann Ihnen vielleicht in ein paar Jahren noch mehr dazu sagen, aber das müssen wir uns noch ein bisschen anschauen. Aber das fand ich sehr erstaunlich, dass doch dann man sich trifft.
Aber allein so ein bisschen auch der Faktor, dass die Medien ja selber immer stärker irgendwie verschmelzen. Da wird es ja zumindest dazu führen, dass die Preisträger auch hin und her gereicht werden, oder? Das ist wahrscheinlich zu erwarten.
Also das kommt in den, also wir haben ja so ein Amalgam an das, klar, was Böhmermann macht, das kann beim Grimme Online Award eben auftauchen, hatten wir ja auch schon, und es kann eben auch beim Grimme Preis auftauchen, also das haben wir schon. Oder wir haben eben Wishlist in der Jugendkategorie in diesem Jahr ausgezeichnet. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr im Online Award, weil es eben kein publizistisches Format ist, aber in den Grenzbereichen zu Publizismus. About Kate hatten wir mal auf Arte, das war beim Grimme Online Award, ist es aufgeschlagen, und beim Grimme-Preis. Also solche Verschmelzungen, die finden dann statt, aber das ist auch gewollt. Das macht aber den Grimme-Preis noch nicht zu einem Online-Preis und den Grimme Online Award nicht zu einem Fernsehpreis.
Sollen wir uns jetzt mal Insider-Tipps abholen?
Ja, so ein Hattrick hat noch keiner geschafft. Ne? Also was müssten wir machen, damit wir Radiopreis, Grimme-Preis und Grimme Online Award gewinnen?
Also auf jeden Fall mal ein bisschen Bewegtbild.
Ich zück mal mein Handy, Moment.
Oder wir gehen die Preise mal einzeln durch.
Also vielleicht der Radiopreis wäre was und Podcast. Ich meine, auf jeden Fall. Und der Deutsche Radiopreis, da haben wir die Kategorie bester Newcomer, bester Moderator. Insofern. Und beste Sendung. Also da würde ich sagen, ist doch...
Da ist viel dabei. Und aber weil jetzt sich so zuhört und dachte, ich habe hier so ein Projekt oder so, was wir hier ein bisschen durchführen oder so. Das finde ich ja beim Grimme Online Award so charmant. Da kommt es nicht auf die Größe unbedingt an, ne?
Nein, gar nicht. Also da ist wirklich von kleinen Formaten, wir hatten im letzten Jahr einen jungen Mann, der die Postkarten seines Großvaters, also die Kriegspostkarten, dokumentiert hat und ins Netz gestellt hat und die Texte. Also sowas kann dann eben auch vorkommen. Nein, es kommt wirklich da tatsächlich nicht auf die Größe an.
Das finde ich gut, Herr Horn.
Newcomer sind wir aber auch nicht mehr.
Ah, alles eine Frage der Perspektive.
Ja, Sie sind zu lange dabei. Also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5 Jahre, Sie sind länger dabei.
Ah. Ja, hier 5 Jahre, ne? Und noch ein Stück länger.
Ach, ja. Mann. Bester Moderator. Beste Sendung.
Ah, geht aber auch schon mal auf. Einen von uns. Gut, wir notieren uns das.
Werden wir gleich morgen einreichen. Wunderbar, Dankeschön für den Besuch. Frauke Gerlach war heute Abend hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova. Und fast wäre mir nochmal die Radiowissen rausgerutscht, wie heute einmal auf Twitter. Meine
jetzt,
Güte!
Jetzt hast du es wieder gesagt.
Wirklich?
Ja.
Oh nein.
Ich danke Ihnen.
Danke. Danke für den Besuch und wir sind gespannt. Morgen Grimme Online Award könnt ihr abends auch schauen auf der Seite des Grimme Instituts. Haben wir verlinkt, wenn ihr auf deutschlandfunknova.de vorbeischaut zu einer Stunde was mit Medien. Dennis, das Quiz schaffen wir heute nicht mehr.
Das schaffen wir. Nächste Woche hole ich das mit Herrn Pähler nach.
Ja, das freut mich. Dann viel Spaß euch und ich höre zu. Bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.